Ich wünsche euch allen noch ein gesegnetes und hoffnungsvolles neues Jahr. Denn um Hoffnung geht es heute auch in der Predigt. Schon zu allen Zeiten brauchten Menschen Hoffnung. Hoffnung ist wie Sauerstoff. Beides benötigen wir zum Leben. Hoffnung brauchen wir gerade in diesen, wie ich meine, turbulenten, katastrophalen und unsicheren Zeiten. Und schon viele namhafte Persönlichkeiten haben sich mit dem Thema Hoffnung beschäftigt. So zum Beispiel Friedrich Nietzsche. Er sagt, die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. Hoffnung brauchen die Menschen in Los Angeles nach den verheerenden Bränden. Hoffnung brauchen die Menschen in den Kriegsgebieten im Nahen Osten und in der Ukraine. Über ihr Leben ist ganz im Sinne von Nietzsche ein stürzender Bach hereingebrochen, der vielen ihr ganzes Hab und Gut, Familienangehörige und Freunde genommen hat. Hoffnung brauchen Menschen, die vom Arzt eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen haben mit ungewissem Ausgang. Hoffnung haben bedeutet, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Hoffnung ist die Erwartung, die Zuversicht, alles wird gut. Das gibt uns Halt und Sicherheit. Hoffnung versetzt Menschen in die Lage, auch in einer schier ausweglosen Situation nicht aufzugeben. Hoffnung verleiht Kraft, Hoffnung nährt und weckt den Wunsch zu leben. Menschen, die in schwierigen oder gar lebensbedrohlichen Situationen erleben und denken, solange noch Hoffnung besteht, will ich das auch durchhalten und durchstehen. Der österreichische Psychiater und Neurologe Viktor Frankl, Überlebender der Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz und Türkheim, sagte im Nachhinein: Wer an seine Zukunft nicht mehr zu glauben vermag, ist im Lager verloren. Mit der Zukunft verliert er den geistigen Halt, lässt sich innerlich fallen und verfällt sowohl körperlich wie auch seelisch. Hoffnung wirkt sich auch für unseren Körper, für unsere Seele absolut positiv aus. Wir können Schmerzen besser aushalten, wir erholen uns schneller, die Abwehrkräfte steigen und die Selbstheilungskräfte des Körpers werden angeregt. Hoffnung, ein Wert. Geben wir die Hoffnung auf, werden wir depressiv. Wir werden hoffnungslos. Und wer von uns möchte schon gerne ein hoffnungsloser Fall sein? Ich denke, niemand. Wir brauchen Hoffnung. Und noch ein Zitat von Karl Jaspers, ein deutsch-schweizerischer Psychiater und Philosoph. Er sagte einmal: Hoffnungslosigkeit ist die vorweggenommene Niederlage. Worauf setzen Menschen? Worauf setzt du, setzen wir unsere Hoffnung? Vielleicht auf die Friedensverhandlungen mit den Kriegsparteien, auf wirtschaftlichen Aufschwung, auf hoffentlich eine bessere zukünftige Regierung, auf eine gesicherte Altersversorgung, auf mein Bankkonto, vielleicht auf meine Lebenserfahrung oder auf mein Beziehungsnetz. Über allem steht aber immer wieder der stille Zweifel, wird das tragen? Und vor allen Dingen, wird es mich tragen? Hoffnungsträger sein, so lautet das Thema der Predigt heute Morgen. Und ich lese uns dazu den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12, und ich lese nach Luther. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Wahrscheinlich war es wieder das Haus der Schwiegermutter des Petrus. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch draußen nicht vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten und die dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh hin heim. Und er stand auf und nahm sogleich das Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass es sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Soweit der Predigttext. Bei den vier Männern in unserer Geschichte flackert neue Hoffnung auf. Aber nicht für sich. Sie haben einen Freund, einen Bekannten, der nicht mehr laufen kann und gelähmt ist. Seine Not berührt sie. Jesus kann ihm helfen. Und dieser hoffnungsvolle Gedanke, der setzt sie in Bewegung. Alleine kommt er nicht zu ihm hin. Wir müssen ihn bringen, denken sie sich. Ich finde, es ist eine Geschichte für eine wahre Männerfreundschaft. Wer solche Freunde hat, der kann sich glücklich schätzen. Ich weiß nicht, was der Gelähmte von dieser Idee gehalten hat. Ob die vier bei ihm neue Hoffnung geweckt haben? Ja, vielleicht ist das der Strohhalm, nach dem es sich jetzt lohnt zu greifen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat er schon zu oft seine Hoffnung auf andere gesetzt und hat festgestellt, sie konnten nicht helfen. Es war alles vergeblich. Vielleicht aber gelingt es heute. Hoffnung keimt auf. Doch was ist das? Sie kommen und dann sehen sie so viele Menschen. Die stehen schon draußen auf der Straße, wir kommen da niemals durch. Jetzt so kurz vor dem Ziel aufgeben, das kann doch nicht sein. Doch Hoffnung macht erfinderisch und Not auch. Und beides bewegt sie und sie suchen nach einem Ausweg. Sie tüfteln so lange, bis sie eine Lösung gefunden haben. Und ich finde sie spektakulär. Sie steigen Jesus aufs Dach, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Haus in Palästina war in der Regel so gestaltet, es hatte einen großen Raum, ein flaches Dach und auf der Hinterseite gab es eine Außentreppe. Wir müssen es riskieren. Wir tragen ihn darauf, wir machen ein Loch durch die Decke und dann lassen wir ihn runter. Auf die Idee muss man erst mal kommen und so machen sie es dann auch. Auf dem Dach angekommen, fangen sie an zu graben. Lehm, Steine, Stroh wird weggekratzt. So langsam merken die Leute da unten, was geht denn da oben ab? Es rieselt ihr Haar. Sie werden nach oben geschaut haben, denken, was passiert hier? Und dann plötzlich ein kleines Loch, ein größeres Loch. Und dann ist das Loch so groß, dass sie ihren Freund endlich runterlassen können. Und er landet vor Jesu Füßen. Spektakuläre Aktion. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Jesus ist an Ort und Stelle. Wie wird Jesus wohl reagieren? Vielleicht haben sie sich das im Vorfeld gedacht, aber das war ihnen egal. Ihr Freund war ihnen so wichtig, um alles zu wagen. Wird er sie wegen Sachbeschädigung oder der Petrus, seine Schwiegermutter, anzeigen? Welche Versicherung wird das bezahlen? Oh, es gab keine. Aber auch selbst die persönliche Haftpflichtversicherung würde diesen Schaden nicht übernehmen. Er war ja mutwillig. Das war ihnen egal. Wird Jesus sie rausschmeißen, weil er seine Lehrveranstaltung gestört hat? Sie tragen die Hoffnung in sich, wir wollen unseren Freund zu Jesus bringen. Er kann es machen. Vielleicht dachte der Freund, ich bin so oft enttäuscht worden. Nein, aber seine Freunde, diese vier Männer, sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Hoffnungsträger. Voller Hoffnung tragen sie den Gelähmten zu Jesus. Mich beeindrucken diese vier Männer. Sie leiden mit an der Not ihres Freundes. Sie finden sich nicht damit ab, sie sind mutig. Ihnen ist dieser Mensch etwas wert. Solche Menschen zu haben, ist Gold wert. Solche Menschen braucht jeder von uns und jede Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie ihr zurzeit unsere Gesellschaft erlebt und wahrnehmt. Leute, die sich damit beschäftigen, sagen immer wieder, noch nie war unsere Gesellschaft so polarisiert und in manchen Punkten auch so gespalten. Es macht sich eine soziale Kälte breit und der soziale Kitt bröckelt. Es geht vielerorts nur noch um mich. Sogenannte Egoethik. Ich, meiner, mir, wich. Und es herrscht eine Art Grundstimmung der Gereiztheit. Fahrt mal Auto. Oh weh, wenn du nicht sofort bei Grün auf dem Gas bist, kriegst du was zu hören. Wie sieht's aus in unserer Gesellschaft? Wie ist das mit dem sozialen Kitt, mit der Menschmenschlichkeit, mit der Nächstenliebe? Wir Menschen brauchen andere. Wir sind Beziehungswesen. Wir brauchen andere, wenn wir hoffnungslos sind oder wenn bei uns durch irgendwelche Umstände die Hoffnung schwindet, dass andere da sind, die für uns zu Hoffnungsträger werden. Ich habe viel mit alleinerziehenden Müttern zu tun, die sich in der Ausbildung befinden. Ich habe hohen Respekt vor diesen Frauen. Die machen eine Ausbildung, wenn sie nach Hause gehen von der Schule, dann legen die nicht die Füße hoch. Dann geht's los, Kinder abholen, Hausaufgaben, kochen, lernen, schlafen. Hoffnung. Wie gut ist es, wenn sie Freunde, Eltern haben, die sie unterstützen. Und wie gut, wenn wir Gemeinde haben. Und Gemeinde sollte ein Ort sein, wo wir einander Hoffnung zutragen. Dass wir uns einander auch outen, wo man sagt, ich bin momentan so down, ich habe momentan da keine Hoffnung mehr. Und andere für uns hoffen, für uns glauben, uns zu Jesus tragen, im bildlichen Sinne. Die Ursachen möchten und können so ganz verschieden sein, dass wir manchmal Hoffnung verlieren. Hoffnungsträger. Wie heißt es? Einer trage des anderen Last. Ich erlebe das oft, wenn ich mit Menschen rede, die sehr schwer krank sind. Oder Kinder und Eltern, dass die Eltern, die Alten sagen, ich will doch meinen Kindern nicht zur Last fallen. Ich finde das verständlich, aber Jesus sagt, einer trage des anderen Last. darf mir die Gemeinde, die Christin, der Christ, die Eltern nicht auch mal zur Last fallen? Ist das nicht das, was unsere Gesellschaft auch braucht, dass wir füreinander da sind? Ja, und Jesus, zurück zur Geschichte, wie reagiert er? Ich finde es so krass, als Jesus ihr Vertrauen sah. Ich finde, das ist das, was ich in der Bibel immer wieder als Christ rauslese und höre. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, um was geht es eigentlich? Es geht um Vertrauen. Jesus möchte, dass wir ihm immer und immer wieder vertrauen. Um nicht mehr und nicht weniger. Ist ja im Griechischen das gleiche Wort, Glauben und Vertrauen. Ich finde nur Vertrauen viel besser, weil es aktiv ist. Und ich merke, obwohl ich schon viele Jahre Christ bin, da mangelt es. Wie oft vertraue ich nicht? Wie oft vertraue ich Menschen mehr als Gott oder meinem Geldbeutel oder was weiß ich, meinem Können? Als Jesus ihr Vertrauen sah, das ist das, was Jesus von uns möchte. Er sieht, dass diese Männer alles dran gesetzt haben. Es geht ihm nicht um das Dach. Es geht ihm nicht um die anderen. Er sieht den, der vor seinen Füßen liegt. Und dann sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oh nein, was soll das, Jesus? Deswegen sind wir doch nicht gekommen. Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben, hallo? Wir möchten, dass er laufen kann. Darum geht es uns doch. Ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht sie waren. Was macht Jesus jetzt hier? Und natürlich die Theologen sofort, da haben wir wieder was. Das ist ja vermessen. Wie kann ein Mensch so etwas sagen? Das ist ja Blasphemie, Gotteslästerung. Klar, sie hatten Jesus nicht als Messias erkannt und deswegen konnte das auch Jesus niemals sagen, durfte er es nicht sagen. Doch was geschieht? Jesus hat es erkannt. Jesus weiß, was in unserem Herzen vorgeht. Wir können vielen anderen was vormachen, aber wir können Jesus nie was vormachen. Er kennt uns durch und durch. Und er sagt, was ist leichter, jemandem zu sagen, dass ihm vergeben ist? Ich dachte auch, was ist das? Jemand zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, das kann ich jetzt von hier sagen, wer will das kontrollieren? Dir sind deine Sünden. Ist das wirklich so? Generalabsolution? Aber es ist doch sehr viel schwerer zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh, weil das kann ich kontrollieren. Da kann ich sofort sehen, ist das eingetroffen oder ist es nicht eingetroffen? Und so ist es. Jesus sagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Krass, oder? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal längere Zeit das Bett hüten musste. Bei mir war es noch nicht so oft, aber ich war mal 3 Wochen richtig krank. Die Muskeln sind ruckzuck wie Pudding. Und ich war noch jung damals, aber das Essen, alles hat mir schwer gefallen. Und hier passiert dieses Wunder. Wir wissen nicht, wie lange dieser Mann gelähmt war. Die Muskeln sind sofort aktiv. Er steht auf, nimmt sein Bett und geht nach Hause. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Ich weiß nicht, ob er das kennt in anderer Situation. Vielleicht nach einer Augenoperation. Ihr seht wieder plötzlich klar und er geht nach Hause und zwar selber. Er wird nicht getragen. Vielleicht gehen die Freunde sogar mit. Was für eine hoffnungsvolle Geschichte. Und wisst ihr, gleichzeitig muss ich auch sagen, ich würde mir selber mehr solche Geschichten wünschen in meinem Umfeld. Aber es gibt auch die anderen Geschichten, dass wir merken, Hoffnung trägt so nicht. Viele können, vielleicht auch unter uns, von geplatzten Hoffnungen berichten, in persönlichen Beziehungen, in Ehe, Familie, Gemeinde, Arbeitsplatz, politischen Fragen, Krankheit. Und manchmal werden Menschen zu Hoffnungsträgern hochgejubelt, und wenn sie dann nicht das erfüllen, was sie versprochen haben, sind wir enttäuscht. Und gerade in Politik, aber auch in Kirche erleben wir ja momentan einen enormen Vertrauensverlust. Die Hoffnung, von der wir heute hier reden, ist nicht auf Menschen gegründet. Wenn die Hoffnung auf mich, auf Menschen überhaupt gegründet wäre, das wäre ganz schnell zu ändern. Wir wären schnell an unseren Grenzen. Wenn die Hoffnung der Welt auf unseren Schultern ruhen würden, dann würden wir daran zerbrechen. Hier geht es um Jesus, um Vertrauen. Er ist derjenige, der die Hoffnung ist. Die Hoffnung für Alleinerziehende, für kranke, enttäuschte, einsame, krisengeschüttelte Menschen. Und diese Hoffnung, die kann uns wieder neu ermutigen, weiterzugehen. Ich weiß, dass ich geliebt bin, weil Gott mich liebt. Ich spüre, dass ich nicht alleine bin, weil Jesus bei mir ist oder die Gemeinde, die Geschwister bei mir sind, die mich anrufen, die mich begleiten, die mich tragen. Ich bin froh, dass ich auch einen neuen Anfang machen kann. Wenn ich merke, ich bin so abgekommen von Jesus, ich bin so weg von ihm, er holt mich zurück. Wie gut, wenn wir Hoffnung haben, Hoffnung bekommen oder andere für uns zu Hoffnungsträgern werden. Ich habe mich gefragt, warum hat Jesus den Gelähmten nicht sofort geheilt? Ist ja interessant, dass er in dieser Reihenfolge vorgeht. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Jesus heilt immer ganzheitlich. Und das Erste, was ihm wichtig war, die Beziehung zueinander, zu diesem Menschen. Vor der Gesundheit kommt meine Beziehung zu Jesus Christus. Und deswegen sagt er, du, deine Trennung, wir waren bisher getrennt, aber jetzt gehörst du zu mir und ich gehöre zu dir. Das ist Vergebung, das ist Buße. Du kannst neu anfangen. Wir gehören zusammen. Das ist der Anfang, die Beziehung zu Jesus Christus. Das ist wichtig. Ich höre in diesen Tagen immer ganz häufig, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, Neujahrswünsche. Und was heißt dann? Hauptsache gesund. Ich arbeite ja nun viel mit Kranken in der Klinik. Und Gesundheit ist wichtig und schön. Nicht falsch verstehen. Aber so gut gemeint dieser Wunsch ist, so falsch ist er. Hauptsache gesund. Gesundheit ist leider kein statischer Zustand. Gesundheit kommt und Gesundheit geht. Und ich bin jetzt schon etwas älter und ich muss euch sagen, im Alter verliert man mehr an Gesundheit, zumindest körperliche Gesundheit. Was wäre dann, wenn die Hauptsache die Gesundheit ist? Dann würde mein Lebensfundament irgendwann zusammenbrechen. Nein, die Hauptsache ist nicht Gesundheit, so wichtig und gut sie scheinbar. Und wir dürfen alles dafür tun, gesund zu bleiben, präventiv zu sein und was weiß ich, und Sport und alles. Aber am Ende ist das nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist meine Beziehung zu Jesus Christus. Und deswegen sagt Jesus zuerst, dir sind deine Sünden vergeben. Fang wieder neu mit Jesus an. Und wenn du gesund bist, bleibst, wirst, schön. Aber das Wichtigste am Ende des Lebens, der Endphase des Lebens, ist nicht Gesundheit. Ich wünsche das keinem mehr. Ich freue mich, wenn du gesund bist, aber ich sage nicht Hauptsache gesund. Es stimmt nicht aus meiner Sicht. Jesus vergibt Jesus heilt. Aber manchmal ist es ja so, dass wir das nicht erleben, dass wir geheilt werden. Und das wirft viele Fragen auf. Wir können sie in der Regel nicht beantworten. Manches bleibt dunkel und ungeklärt. Da möchte ich uns heute Morgen in Erinnerung rufen. Jesus Christus sagt einmal, ich bin gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. So schreibt es der Schreiber des Hebräerbriefes. Und es passt gut für ein neues Jahr, dass wir hoffnungsvoll starten mit Christus an unserer Seite. Ich bin derselbe, der Gleiche, mit meiner Hilfe, mit meiner Liebe, mit meinem Trost, aber auch mit meinem Unverständnis. Du wirst mich nie begreifen, niemals. Ich bin der Gleiche, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und das wünsche ich uns. Morgen beginnt die Schule. Morgen beginnt vielleicht für viele wieder die Arbeit. Morgen beginnt für viele der Alltag. Hoffnungsträger. Wenn Christen keine Hoffnung mehr haben, wer hat sie dann? Und wir sind gefordert, in dieser Welt hinein Hoffnungsträger zu sein. Diese Welt braucht so dringend Hoffnung in allen möglichen Bereichen. Dass wir ihnen Christus verkünden, dass wir ihnen Christus nahebringen. Er ist die Hoffnung selbst. Das wünsche ich uns. Und so ende ich mit dem Appell, Hoffnungsträger zu sein, sich an Jesus zu wenden, umzukehren, um Heilung zu bitten, wo es nicht geschieht, an ihm dran zu bleiben, sich bei ihm festzumachen oder selbst zu Hoffnungsträgern zu werden für andere. Und ich finde, es passt so gut, am Anfang eines Jahres, dieser bekannte Text von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und an jedem neuen Tag. Amen. Ich lade euch ein, für eine Minute Zeit der Stille darüber nachzudenken, was nimmst du dir mit heute Morgen aus dieser Predigt, aus diesem Bibeltext? Wo hat Gott zu dir gesprochen? Was hat er dir gesagt heute Morgen?